Ja, himmlischer Vater, du hast unser Gebet gerade gehört. Mach uns jetzt bereit für dein Wort, für deine Gedanken und deine Gegenwart hier unter uns. Amen. Ja, liebe Geschwister, es ist schön, nach so langer Zeit endlich wieder bei euch sein zu dürfen. Als ich das letzte Mal hier war, hätte ich nie gedacht, dass es so lange dauert. Aber weil die Dinge sich so schnell verändern können, habe ich heute ein Thema gewählt, was ich für sehr zentral halte. Das Thema Glauben. Es gibt viele schöne Themen. Das Thema Liebe. Damit können wir leicht leben. Wir lieben ja vermutlich noch viel zu wenig. Aber das bereitet weniger uns Probleme, mehr unserem Gegenüber. Aber Liebe ist letztlich ja auch kein Kriterium für den Himmel. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich zu wenig Liebe habe, meinen viele. Anders ist es dann mit dem Thema Glauben. Glaube ich zu wenig? Reicht mein Glaube aus, um mich in den Himmel zu bringen? Beim Glauben ist das nämlich anders als bei der Liebe. Glaube betrifft mich, betrifft meine Zukunft. Allein durch Glaube werde ich gerecht. Allein durch Glaube bin ich Gottes Kind. Allein durch Glaube komme ich in den Himmel. Glauben, was ist das aber? Wie macht man das? Welcher Glaube und wie viel Glaube ist nun heilsnotwendig? Glaube ist notwendig, um erlöst und gerettet zu werden, um vor Gott bestehen zu können. Das ist klar. Aber wie viel Glaube? Vielleicht ein Glaube so groß wie ein Senfkorn? Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr einen Glauben habt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg hier sagen, rücke von hier nach dort und er wird wegrücken. Glaube so groß wie ein Senfkorn kann schon Berge versetzen. Wenn ich das schon nicht kann, ist mein Glaube dann wenigstens noch so groß, um mich in den Himmel zu bringen. Das glaube ich, das hoffe ich. Habe ich denn Alternativen? Kann mein Glaube denn noch wachsen? Kann ich mir jemals sicher sein, ob mein Glaube ausreicht? Glaube, das ist ein sehr gefährliches Thema. Denn was wäre, wenn ich feststelle, mein Glaube reicht schon für dieses Leben kaum aus? Wie soll er dann für das ewige Leben reichen? Was, wenn ich feststelle, meine Vorstellung vom Glauben ist ganz anders als die von meinen Geschwistern? Und die ist wieder ganz anders als die vom Prediger hier vorne. Können wir überhaupt erahnen, was Glauben für Gott bedeutet? Für Jesus? Immerhin ist Glaube ja für Jesus das Kriterium dafür, ob ich das ewige Leben habe oder nicht, ob ich Gottes Kind bin oder nicht. Und wenn Jesus da von Emuna, von Pistis spricht, ist das wirklich das Gleiche, was ich heute mit dem Wort Glauben verbinde? Das deutsche Wort Glauben bedeutet schon etwas ganz anderes heute als noch vor 100 Jahren. Und das wieder etwas ganz anderes als für Luthers Zeiten, der dieses Wort ja erst für uns Deutsche erfunden hat, weil es so etwas im Denken der Germanen gar nicht da gab. Und was ist dies, wofür Luther ein neues Wort erfinden musste? Was verstand Paulus unter Glauben? Was Jesus? Und was versteht Gott darunter? Wenn ich stolz an die Himmelstür komme und dann meinen Glauben präsentiere, ist das dann überhaupt, was er als Eintrittskarte in den Himmel verstanden hat? Hier, das ist mein Glaube. Stefan, ich glaube, du irrst. Glaube? Ist unser Glaube vielleicht nur noch ein Abbild dessen, was er sein sollte? Ich bin schon ein bisschen rumgekommen, halte viele Vorträge an verschiedenen Orten, arbeite in verschiedenen Bereichen und ratet mal, wo ich die meisten Glaubenden auf einem Haufen gefunden habe. Auf einem christlichen Männertag oder auf einem Missionarstreffen in der Gemeinde? Nein, die meisten Glaubenden findet man da, wo sie nicht weglaufen können. im Gefängnis. In jeder Zelle sitzt da einer, der ganz fest geglaubt hat. Der hat geglaubt, mein Plan ist perfekt. Der hat geglaubt, mein Anwalt haut mich raus. Der hat geglaubt, alle sitzen da, weil sie geglaubt haben. Wohin hat sie ihr Glaube gebracht und wohin wird mich mein Glaube bringen? Wenn unser Glaube so wichtig ist, dann müssen wir uns fragen, was ist das überhaupt, Glauben? Nein, wir müssen nicht uns fragen. Ich glaube, unsere Vorstellungen von Glauben sind nicht das, was das Wort Gottes unter Glauben versteht. Wir müssen also das Wort Gottes fragen und da finden wir die erste Definition im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann zählt der Hebräerbrief hier ganz viele Beispiele vom Alten Testament auf, an denen man sieht, was dort Glauben bedeutet hat, wer Glauben gehabt hat und wie sich der Glauben in dem Leben äußert hat. Aber damit sind wir schon beim ersten großen Problem. Im Alten Testament gibt es das Wort Glauben gar nicht im Hebräischen. Die alttestamentlichen Väter hatten das Wort Glauben gar nicht in ihrer Sprache. Glauben ist also eine spätere Beschreibung von etwas, was man hat oder tut, auch ohne das Wort zu kennen. Die einen leben im Glauben, die anderen nicht. Warum glaubten Abel, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, die im Beispiel im Hebräerbrief als Beispiele für Glauben aufgezählt sind? Sie haben geglaubt. War Glaube, ist Glaube eine Gabe Gottes? Oder ist Glaube das Werk von gottesfürchtigen Menschen? Gibt Gott den Glauben oder müssen wir hart daran arbeiten zu glauben? Oder gibt es vielleicht zwei verschiedene Arten von Glauben? Den einen Glauben als Gabe und der andere, den wir selbst hervorbringen müssen. Und wenn ja, welcher ist dann der entscheidende, der rettende Glaube? Natürlich der von Gott gegebene Glaube, denn wir können ja an unserer Erlösung keinen Anteil haben, oder? Aber was ist dann mit dem Glauben, der gefordert wird? Entweder Gott gibt den Glauben, dann muss er ihn nicht fordern. Oder wir müssen hart daran arbeiten und dann kann Gott auch fordern. Wenn wir das Kapitel im Hebräerbrief über die Glaubenshelden weiterschreiben wollten, dann kämen wir irgendwo an den Punkt, wo es dann heißt, im Glauben stieg er oder sie, setz jetzt deinen Namen dafür ein, im Glauben stieg er in das Taufbecken, starb mit Jesus, damit er mit dem auferstandenen Christus für immer leben sollte. Im Glauben verließ sie ihr altes Leben, um mit Gott einen ganz neuen Anfang zu machen. Setzt euren Namen ein. Was habt ihr bei eurer Bekehrung nicht als einen ganz, ganz großen Schritt im Glauben erfahren? Und wenn es jetzt Menschen gibt, die diesen Glauben noch nicht empfangen haben, heute wäre ein guter Tag, sich damit auseinanderzusetzen und den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, viele stehen bereit, um euch weiterzuhelfen, wenn ihr diesen ersten Schritt tun wollt. Egal, woher der Glaube kam, ein plötzliches Geschenk Gottes oder ein hart erkämpfter Sieg in meinem Kampf gegen die Zweifel, ich habe meinen Glauben, sonst wäre ich nicht getauft worden. Die Taufe und der Heilige Geist sind dir das Siegel, die Bestätigung Gottes. Hier hast du, mein Kind, im Glauben deinen ersten Schritt gemacht. Niemand steigt freiwillig ins Taufbecken, ohne Glauben zu haben. Aber mein Glaube ist so zentral und so wichtig, weil er so etwas wie meine Eintrittskarte in den Himmel ist, meine Lebensversicherungspolice für das ewige Leben. Deshalb müssen wir sehr gut darauf aufpassen, ihn an einem sicheren Ort verstecken, damit wir ihn am Ende dann unbeschadet und unbefleckt, fast noch wie am ersten Tag wieder hervorholen können, oder? Die Bibel gibt uns ein gutes Beispiel, eine Geschichte, die uns einiges über den Glauben lehren kann. Das Gleichnis vom vergrabenen Talent. Glauben ist ja das erste und einzige Talent, was Gott einem jeden Menschen gegeben hat. In Matthäus 25, Vers 14 folgende heißt es, das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, wieder einem eines, jeden nach seinen Fähigkeiten. Sofort begann der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von seinem Diener Rechenschaft zu verlangen. Da kam der 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, sieh hier, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Und sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hat, und sagte, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sehe her, ich habe auch noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Und zuletzt kam der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich das eine Talent, das Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Wir alle haben diesen ersten Glaubensschritt gemacht. Und dann, was ist aus unserem Glauben geworden? Haben wir dieses Talent etwa vergraben oder haben wir es eingesetzt? Vielleicht ist die wichtigste Frage gar nicht, ob ich genug Glauben habe, sondern was ich aus meinem Glauben gemacht habe. Was wissen wir eigentlich über diesen Glauben, dieses sonderbare Ding, an dem unser Leben hier auf dieser Welt und unser ewiges Seelenheil hängt? Über Glauben wissen wir doch reichlich wenig, oder? Vielleicht sollten wir das vergrabene Talent endlich mal wieder ausgraben und uns genauer anschauen. Vielleicht ist die Grundlage des Glaubens ja nur die Information, dass im Himmel ein Platz für mich frei ist und der Transfer zur gegebenen Zeit für mich vorbereitet ist. Kennt ihr das, wenn man einen Urlaub im Internet sucht? Man findet, zu dieser Zeit gibt es genau das richtige Zimmer oder eine Ferienwohnung. Zu dieser Zeit gibt es einen günstigen Flug, alles passt genau. Und dann nehme ich die Information, ich drucke mir die Seite aus und fahre zu dem Termin los und stehe dann in dem Hotel, wo das Zimmer frei war, und erlebe dann die große Überraschung. Wo ist dein Buchungsbeleg? Wo ist deine Bestätigung? Wo ist dein Zahlungsbeleg? Aber da stand doch, dass zu dieser Zeit ein Zimmer frei ist für mich. Was sind all die Informationen des Glaubens wert, wenn sie nicht dazu führen, dass wir zu handeln beginnen? Im Kopf wissen wir genau, bei meiner Taufe war der Weg in die Ewigkeit komplett und perfekt vorbereitet. Mit dieser Information habe ich mein ganzes Leben gelebt. Aber habe ich die Ewigkeit in der Zwischenzeit gebucht? Bin ich bei der Information über den Glauben stehen geblieben? Das ist nur die Information. Wir hören, dass ein Zimmer frei ist. Wir erfahren, wie wir dorthin kommen können. Wir bekommen viele Informationen, die nötig sind, um ein gelungenes Leben zu führen. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Sonst geht es uns am Ende, wie es mir mit meinen Schwimmfähigkeiten geht. Ich kenne die chemische Zusammensetzung des Wassers. Ich weiß, dass Fett immer oben schwimmen sollte. Ich kenne viele Theorien über das Schwimmen. Jede einzelne Bewegung habe ich studiert. Ich habe im YouTube alle Videos gesehen, die es über das Schwimmen gibt. Aber wenn ich ins Becken springe, ich komme nicht bis an die andere Seite. Und für mich ist das die allergrößte Warnung. Pass auf, du musst nicht die gesamte Theorie des Glaubens kennen, aber du musst in der Lage sein, im Glauben Schritte zu machen. Und das lernt man erst, wenn man losgeht, wenn man übt, wenn man trainiert. Irgendwann ist sonst der Kopf viel zu voll und zu schwer. Irgendwann hat man zu viele gute Argumente für sein eigenes Versagen, zu viele gute Argumente, um das Unmögliche gar nicht mehr zu wagen. Glauben. Im Alten Testament kannte noch niemand das Wort, aber viele Menschen lebten ihr Leben und ihr Leben zeigte, dass sie glaubten. Im Neuen Testament, das Alte Testament ist eine Sammlung von vielen Geschichten, die alle vom Glauben sprechen. Wir heute haben den Begriff des Glaubens. Aber je mehr man über Glauben spricht, desto weniger muss man ihn ja eigentlich noch praktizieren. Worte dienen häufig als Ersatz für Taten. Hauptsache, man hat den Glauben schwarz auf weiß. Es ist wie ein Vertrag, wie eine Münze, so etwas wie ein Talent. Ich habe es. Ich habe es in der Hand. Aber Glauben, das ist nur die eine Seite der Medaille. Glauben ist immer an etwas gebunden. Wem glauben wir denn? Glauben wir Jesus? Glauben wir Gottes Wort? Wenn wir Gott und seinem Sohn glauben, warum tun wir dann so wenig von dem, was er uns geboten hat? Ist Glauben vielleicht eine billige Alternative zu Gehorsam geworden? Im Alten Testament wurden die Menschen noch nicht zum Glauben aufgefordert. Also mussten sie Gott gehorchen. Heute ersetzt der Glauben allzu leicht den Gehorsam. Gehorsam ist doch nur etwas für Menschen, die unter dem Gesetz stehen. Unter der Gnade braucht man doch nicht mehr gehorsam zu sein. Wir glauben nicht mehr, was Gott sagt, sondern wir glauben an Gott. Das ist ein Vorwurf, der uns Christen immer wieder gemacht wird. Ihr macht es euch zu einfach, weil das, was Jesus gesagt hat, immer schwieriger zu halten wird in unserer Zeit. Deshalb sagen wir, okay, Jesus, sag du, was du willst, wir glauben an dich. Kennt ihr das, wenn einem auf die Schulter geklopft wird? Mach du das mal, was du für richtig hältst. Wir glauben an dich. Du wirst das schon hinkriegen. Und so ersetzt der Glaube an Jesus ganz schnell den Glauben an das, was Jesus gesagt hat. Ist das so? Wenn wir an Jesus glauben, müssen wir seinem Wort nicht mehr gehorsam sein? Nein, das ist falsch. Denn der Glaube, von dem der Hebräerbrief spricht, der findet im Alten Testament statt. Und der Glaube, das war Gehorsam. Die Menschen gehorchten Gott. Sie glaubten dem, was Gott gesagt hat. Glaube ist immer der Gehorsam dem gegenüber, an den wir glauben. Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist nicht, was wir uns ausgedacht haben. Wir glauben, dass Jesus es geschafft hat, dass er die Sünde besiegt hat, dass er mich erlöst hat, dass mein Gehorsam Glauben bedeutet, aber dass mein Gehorsam mich nicht in den Himmel bringt. Es ist der Glaube, ich vertraue ihm, deshalb bin ich gehorsam, deshalb vertraue ich auch, dass er es bewirkt. Wir glauben Jesus, wir glauben Gottes Wort und wir glauben an Gott und wir glauben an Jesus. Glauben, wem glauben wir, was glauben wir? Und was bedeutet dann dieses an Jesus glauben, an Gott glauben, Jesus glauben? Ich will noch einen Schritt weitergehen. einen Schritt über den Glaubensgrundkurs hinaus, nicht weitere Informationen, was wir zu glauben haben, sondern ein bisschen davon sprechen, was Glauben im Alltag bedeutet. Da gibt es nämlich eine ganz wichtige Lektion zu lernen, die mein Leben immer wieder revolutioniert, wenn ich mich damit auseinandersetze. Glauben erfordert zuerst einmal eine ganz klare Sicht auf dem, dem wir glauben wollen. Wenn wir etwas Verschwommenes sehen, dann ist das das Glauben im Sinne des heutigen Glaubens. Ich glaube, da steht einer auf der Straße, aber die Scheibe ist so vereist und beschlagen, ich sehe nichts. Aber ich glaube, da steht einer, bremst lieber. Nein, wenn wir wirklich glauben wollen, im Sinne der Bibel, im Sinne der Gottes, dann müssen wir ganz klar sehen, was ist das? Wer steht da? Wir brauchen einen klaren Blick. Und dazu müssen wir in das Wort Gottes schauen. Und da fangen wir ganz am Anfang an und da steht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Glauben wir das? Am Anfang steht Gott und sonst nichts und niemand. Und seit dieser Zeit hat Gott allein die Verantwortung für seine Schöpfung übernommen. Und Gott will keine Götter neben sich haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine Götter neben mir haben. Ich allein bin dein Gott. So sagt er uns immer und immer wieder. Es gibt nur einen Gott, der von Anfang und Ursprung da ist. Nichts passiert, was nicht von Gott initiiert ist, was nicht von Gott getan wird. Ist uns das klar? Glauben wir, dass Gott hinter allem steht? Gott allein. Nur Gott steht uns in unserem Leben gegenüber. Und das Zweite, was wir unbedingt wissen müssen, steht in den Klageliedern. Da steht, die Güte des Herrn ist unerschöpflich, sein Erbarmen hat keine Grenzen. Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Groß ist sein Erbarmen. Gottes Güte ist neu an jedem Morgen. Du machst die Augen auf. Ja, danke Gott, dass du mir einen neuen Tag gegeben hast, dass du mich erwachen lassen hast. Aber was das Allerbeste an diesem neuen Morgen ist, Gottes Güte ist ganz neu, unverbraucht, so wie sie am ersten Tag der Schöpfung gewesen ist. Nicht in irgendeiner Weise getrübt von dem, was gestern war. Unser menschliches Gutsein nützt sich schnell ab. Ich versuche mal zu einem Menschen richtig gut zu sein, einen ganzen Tag lang. Aber am Abend habe ich dann irgendwo den Eindruck, dieses Gutsein ist doch ausgenützt worden. Irgendwo hat das Gutsein dann einen bitteren Beigeschmack und am nächsten Morgen fällt mir das Gutsein nicht mehr so leicht. Und das ist bei Gott ganz anders. Wenn ich die Augen aufmache, dann ist Gottes Güte neu, unverbraucht. Was war, das war. Gott ist gut. Gottes Güte ist neu und unverbraucht. Also Gott steht hinter allem. Und Gott meint es gut in allem, was er mit uns tut, was er mit meinem Leben tut. Alles, was mir widerfährt, kommt von Gott. Das ist uns auch ganz klar jetzt. Und das ist mir auch morgens früh klar, bis ich ins Auto steige und dann fahre ich los und plötzlich bremst der da vor mir. Warum bremst der? Und hinter mir, der hupt. Lauter Deppen auf der Straße. Warum lässt man am Morgen all die Affen los, die mich darin hindern, zur Arbeit zu kommen? Gott und die Deppen im Auto vor mir, im Auto hinter mir. Merken wir, wie schnell wir das vergessen? Gott steht hinter allem. Gott bestimmt mein Leben. Er hat mich angehupt. Er hat mich ausgebremst. Er ist schuld, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. Er hat mich gewarnt, dem anderen die Vorfahrt zu nehmen. Okay, Gott, du brauchst manchmal diese Pappnasen. Aber dann gibt es da noch diese anderen Menschen, die Menschen aller Couleur und die wirklich bösen Menschen. Kennt ihr das? Ihr kommt aus der Werkstatt, habt gerade 200 Euro hingelegt und 10 Minuten später gehen alle Lampen im Auto wieder an. Das ist doch ein Betrüger, das ist doch ein böser Mensch, das ist doch ein Verbrecher. Das kann doch nicht von Gott kommen. Hier ist doch ein Kind des Bösen am Werke. Gott wirkt auch durch die Sünder. Gott bewirkt auch, dass ich 200 Euro hinlege und mein Auto genau da ist, wo es vor 2 Tagen war. Gott wirkt durch die Sünder, er lebt für die Sünder, er ist für die Sünder gestorben. Gut, mein Leben hat schon viele Aspekte, die sich neben Gott schieben wollen im Alltag. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich bin der Herr, dein Gott. Nichts und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Niemand ist dein Gott außer mir. Niemand kann dir ein Teil deines Lebens, sei es dein Geld, sei es deine Zeit, sei es deine Energie rauben. Alles möchte ich haben. Ich bin dein Gott, ich stehe über deinem Leben. Nicht ich und die Pappnasen, nicht ich und der Mann von der Tankstelle und der Betrüger von der Werkstatt. Ich. Diese Menschen sind vielleicht teilweise wirklich böse und bösartig. Geh ihnen aus dem Weg, wo du kannst, aber mache sie nicht zu deinen Götzen. Gib ihnen keinen Teil der Ehre, die Gott zusteht. Du bist sauer auf sie, sei sauer auf Gott. Gott benutzt böse Menschen, um uns Dinge wegzunehmen, die wir eh nicht halten können. Er gebraucht Sünder, um uns zu erziehen. Aber wie dumm ist es, den Stock zu hassen, der dich schlägt, und nicht zu fragen, wer ist die Hand dahinter? Wer ist das Herz dahinter? Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr bittet, streichelt, treibt? Da ist ein Treiben. Gottes Güte ist es, die uns treibt, damit wir immer wieder zu ihm kehren. Gott bewirkt es. Bisher haben wir vielleicht gedacht, Gott steckt nur hinter dem Segen im Alltag, dem schönen Sonnenaufgang, der Bewahrung im Verkehr, der Heilung von einer Krankheit, dem unerwarteten Geldsegen und den vielen kleinen schönen Momenten des Alltags. Aber das wären doch hochgerechnet vielleicht gerade mal 5% von unserem Leben. Aber Gott steckt eben nicht nur hinter dem, was wir als Segen empfinden. Er steckt auch hinter den Pappnasen. Er steckt auch hinter den unbeliebten Menschen. Er steckt auch hinter den Schwierigkeiten, in die wir geraten. Ich kann die Dinge gar nicht alle aufzählen, wo Gott sich versteckt in meinem Leben. Aber gibt es nicht irgendetwas, worauf Gott jetzt wirklich keinen Zugriff hat? Irgendetwas, was Gott aus meinem Leben raus verdrängen kann? Wie ist es denn mit mir? Ich und mein freier Wille, wenn ich nicht will, kann Gott dann irgendetwas tun? Bin ich nicht letztendlich Herr über mein Leben, Herr über Gottes Wirken in meinem Leben? Ich kann euch beruhigen. Gott hat genug Mittel, unseren freien Willen auch dahin zu führen, wo er will. Also, ich und mein freier Wille nehmen Gott nicht seinen Platz weg. Aber es gibt etwas, was uns vielen lange Zeit den Platz Gottes strittig gemacht hat. Was ist es, was es Gott unmöglich macht, zu handeln? Was reißt mich aus Gottes Hand? Was ist es, wenn mir etwas passiert, was mir nicht gefällt? Dann schiebe ich die Schuld zuerst einmal auf alle anderen. Zuerst auf meinen engsten Partner, dann auf die Pappnasen da vor mir, dann auf die bösen Menschen. Ich schiebe die Schuld immer weiter von mir weg. Bis an einen Punkt, das nicht mehr weitergeht. Und ich komme zu der Erkenntnis, also ehrlich gesagt, das habe ich wirklich selbst verbockt. Daran bin ich schuld. Und dann passiert etwas Sonderbares. Dieses Verdrängen kippt um und es kommt ein ganz neues Thema. Nicht mehr Gott. Es ist meine Schuld. Meine Schuld bewirkt, dass ich jetzt in diesen Schwierigkeiten stecke. Und weil es meine Schuld ist, die ja größer ist als Gott, deshalb muss ich das jetzt ausbaden. Ich mit meiner Schuld. Und so leben viele Menschen ihr ganzes Leben lang immer in diesem Irrglauben, dass sie da etwas mit sich schleppen, etwas Schlimmes in ihrem Leben sie immer wieder fallen lässt. Es ist meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Aber das ist ein ganz schlimmer, ein ganz teuflischer Irrglauben. Meine Schuld ist groß. Meine Schuld kann mich fertig machen, kann mich besiegen. Meine Schuld ist so groß, dass sie Gott, Jesus, töten konnte. Meine Schuld hat Jesus getötet. Ist sie nicht größer als Jesus? Aber sie konnte Jesus nur töten, weil Jesus auferstehen wollte, weil Jesus aus dem Grab kommen wollte, weil Jesus diese Schuld weggetragen hat. Und damit ist meine Schuld ein für alle Male erledigt. Meine Schuld hat in diesem ganzen Spektrum keinen Platz mehr. Es ist ein Irrglaube, es ist eine Gefahr, wenn ich meiner Schuld einen Platz einräume, den sie gar nicht haben darf. Liebe Geschwister, ist uns das klar? Unsere Schuld ist nicht größer. Unsere Schuld bestimmt nicht unser Leben. Es ist Gott, es ist Jesus. Aber wie tief dieses Denken ist von der Schuld, merke ich jeden Tag aufs Neue. Ich bin auf jemanden stinksauer. Er hat es wirklich verdient, dass ich auf ihn sauer bin. Und dann gehe ich zum Auto und ich knall die Tür zu vom Kofferraum und ich habe meine Finger da drin. Und ich denke, ich bin ja selber schuld. Ich hätte dem Menschen vergeben sollen. Ich wäre fast mit meiner Schuld ins Auto gestiegen und hätte vielleicht einen Unfall gebaut. Meine Schuld. Wie oft denken wir bei den vielen kleinen Dingen im Alltag, oh, ich bin doch selber schuld. Das ist meine Schuld, was mir jetzt widerfährt. Nichts von dem, was mir widerfährt, ist, weil ich eine Schuld habe. Meine Schuld, dafür ist Jesus gestorben. Meine Schuld, die hat Jesus aus dem Leben genommen. Und vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja, das war die Ursünde. Aber die Schuld von gerade, die hat doch direkte Auswirkungen auf dein Leben. Nein, die Schuld von gerade ist auch am Kreuz vergeben. Die Schuld von morgen ist am Kreuz vergeben. Alle Schuld in unserem Leben ist vergeben. Unsere Schuld wird nie und nimmer wieder Einfluss auf unser Leben haben, wenn wir sie nicht groß machen, wenn wir sie nicht zum Götzen machen, wenn wir nicht die Aktiven sind. Keine Schuld kann sich zwischen dich und Gott schieben, wenn du sie nicht dazwischen schiebst. Das ist eine ganz wichtige, eine ganz enorme Lektion. Meine Schuld. Im Römer heißt es, ich bin gewiss. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur um uns herum kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Der gefährlichste Götze für mich bin nicht ich selbst, ist nicht der Satan. Der gefährlichste Götze weil er sich so fromm tarnt, ist meine Schuld. Und wenn ich meine Schuld über Gott stelle, dann gerate ich in schwierige Situationen, in Probleme. Wie sieht unser Leben aus? Es ist ein breites Spektrum, was wir in unserem Leben sehen. Aber alles das sind doch nur Dinge, die uns den Blick auf den einen verstellen. Denn Gott, der uns am liebsten in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinde begegnen möchte, er hat nicht die Möglichkeit. Deshalb braucht er die Pappnasen um uns herum. Deshalb braucht er alle möglichen Menschen. Deshalb braucht er auch Sünder. Deshalb braucht er manchmal Schulderkenntnis. Er braucht meine Familie, er braucht mich. Gott braucht alle diese Dinge, um in unserem Leben zu wirken. Und Glaube nun ist die Möglichkeit, ist das Lernen, hinter all diesen Dingen den einen zu sehen, der durch all diese Dinge wirkt. Und so verändert der Glauben unser Leben und unser Blick auf die Welt. Und wenn wir im Glauben in den Tag starten, dann sehen wir am Morgen Gott. Da hupt mich jemand an, da drängelt sich jemand vor, da ist jemand, der es schlecht mit mir meint. Da sind so viele Menschen, die Einfluss auf mein Leben haben. Da ist der Alltag, da sind die Sorgen, die Geldsorgen, die Probleme des Alltags. Aber all das ist einzig und allein von Gott und es ist zu meinem Guten. Glauben beginnt damit, dass wir lernen, Gott zu sehen, Gott zu erkennen. Gott ist verborgen in 95% unseres Alltags. Die 5% des offensichtlichen Segens, der stillen Zeit, des Gebets, sind bloß ein kleiner Ausschnitt. Gott ist immer und überall. Und ich würde mir so wünschen, dass wir in der nächsten Woche nicht nur lernen, über Gott zu sprechen, über unseren Glauben zu sprechen. Die Informationen sind wichtig. Dass wir selbst anfangen, Schritte im Glauben zu machen und egal, was uns zustößt, 16 Stunden am Tag schauen, wo versteckt sich Gott in dieser Situation? Sehen lernen, gehen lernen, Glauben lernen. Amen.